Leute, willkommen bei Stoner Frank und Frei. Eine weitere Ausgabe. Freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt hier bei uns. Und es geht auch um ein spannendes Thema. Heute geht es um den Uhrzeitcode. Aber der Uhrzeitcode wird auch nur sozusagen ein Einstieg sein und es wird um ein paar Betrachtungen gehen, ganz allgemein über Entwicklungen von uns Menschen, welche Erfindungen nehmen wir auf und welche Wege werden vielleicht nicht beschritten, obwohl sie vielleicht sogar die richtigen werden. Uhrzeitcode ist ein super spannendes Thema, ist ein Thema, was aus Europa kommt. Und obwohl es im deutschsprachigen Raum durchaus eine gewisse Verbreitung gefunden hat, ist es eines von diesen Themen, die so in Vergessenheit geraten. Und die es wert wären, immer wieder darauf hinzuweisen, weil es für mich eine ganz, ganz wichtige Entdeckung ist. Lassen wir uns also mal drauf schauen, was ist überhaupt der Uhrzeitcode? Es ist eine Entdeckung, die in den 80er Jahren zwei Schweizer Wissenschaftler gemacht haben, nämlich, wie hießen sie nochmal, Guido Ebner und Heinz Schürch. Das waren zwei Wissenschaftler, die bei dem Schweizer Chemiekonzern Siba Geigy angestellt waren. Und die haben Grundlagenforschung dort gemacht. Und was die rausgefunden haben in den 80er Jahren ist, dass wenn man Keimlinge, Samen oder Setzlinge von Pflanzen, wenn man die in der Keimphase einem elektrostatischen Feld aussetzt, dann verändern sich gewisse Dinge. Hochgradig spannend. Und so haben sie sozusagen als Beispiel dafür, ist das bekannteste, haben sie ein Farn, ein ganz einfaches Farngewächs, wie man bei uns überall im Wald sieht, so ein Farngewächs, dort so eben junge Setzlinge unter diesem Feld gehalten. Und rausgekommen ist dann eine Pflanze, die ganz anders aussieht als die Farne, die wir so kennen. Und man hat die dann definiert oder erklärt als ein Vorläufer von dem, was heute der Farn ist. Daher kommt dann das Wort Uhrzeitcode. Die Idee ist also sozusagen, dass der Farn in einer Art gewachsen ist, wie Farne vor Hunderttausenden oder Millionen Jahren gewachsen sind. Das ist also so ganz grundsätzlich die Entdeckung und das ist natürlich hochgradig spannend. Lass uns als erstes mal erklären, ein elektrostatisches Feld, was das ist. Das ist, glaube ich, durchaus wichtig hier bei dieser Geschichte, dass man das nicht so durcheinander schmeißt. Ein elektrostatisches Feld ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir zwei Elektroden haben und die unter Spannung gesetzt werden, sodass da ein Spannungspotenzial da ist. Aber statisch deswegen, weil es fließt kein Strom. Ja, kein Strom. Das ist im Grunde genommen, wie wir kennen das aus der Natur, bevor sie so ein Gewitter aufzieht, hast du auch genau ein statisches Feld. Also du hast eben einen Spannungsunterschied zwischen der Atmosphäre und der Erde und das ist einfach ein Unterschied. Aber solange kein Blitz kommt, fließt auch kein Strom. Ja, das ist also die Idee von diesem elektrostatischen Feld. Und es ist wirklich erstaunlich, was sich da für Dinge tun. Die beiden haben dann weitere Versuche gemacht. Also im Grunde hat es mit dem Farn auch gar nicht angefangen. Also sie haben zuerst wirklich bei Mikroorganismen geguckt, haben gesehen, dass es bei Bakterien so weit ist, haben gesehen, dass es eben bei Pflanzen so ist, dass die ihre sich verändern. Also dass du wirklich das dort eingreifen kannst, ohne jetzt irgendwie wirklich physisch rumzumanipulieren, kannst du eingreifen in das Wachstum von Pflanzen so. Es wurde auch festgestellt, dass mit dieser Methode die Samen und die Keimlinge wesentlich, eine wesentlich höhere Keimrate haben. Das heißt, die gedeihen auch besser. Wirklich erstaunliche Sachen, weil man sich das eigentlich nicht vorstellen kann, dass da eine Beziehung eigentlich dazu besteht. Und man hat es dann sogar noch weiter getrieben und dann nicht nur bei Pflanzen geguckt, sondern das auch mit Fischen gemacht. Mit Forellen, um genau zu sein. Und dort hat man sozusagen die Fischeier diesem Spannungsfeld ausgesetzt und dann geguckt, was dann passiert. Und tatsächlich haben sich auch die Forellen anders entwickelt als diejenigen, die nicht unter diesem und in diesem E-Feld, wie das genannt wird, gestanden haben. Und die Forellen auch, die wurden dann, das sind ein bisschen andere Typen von Forellen gewesen. Farbiger, größer, haben auch ein bisschen andere Eigenschaften zum Teil körperlich. Also gerade bei denen war es so, dass die ausgewachsenen Forellen dann hier vorne der Unterkiefer ein bisschen ausgeprägter ist. Es geht bis hin aber auch zum Verhalten. Diese Forellen, die so sozusagen bearbeitet wurden, die haben dann auch ein wesentlich wilderes Verhalten an den Tag gelegt als die hochgezüchteten Zuchtforellen, die du zum Beispiel ganz einfach fangen kannst, weil die gar nicht mehr wegschwimmen. Aber bei diesen anderen war das so, dass die wilder waren. Die Idee ist also wirklich, dass die Organismen auf einen Zustand zurückschalten, der halt schon eine ganze Weile her ist. Also diese Zuchtprogramme, die über mehrere Generationen gegangen sind, die werden sozusagen aufgehoben. Und diese Organismen befinden sich wieder in einem Zustand, wie sie vor ganz langer Zeit waren. Ja. Deswegen kommt dieses Wort Urzeit daher, Urzeitcode. Ich meine, das ist eine geniale Erfindung. Und bekannt geworden ist das Ganze in den 80er Jahren. Da haben diese beiden Wissenschaftler, der Ebner und der Schürch, die haben diese Entdeckung publik gemacht auf eine ziemlich ungewöhnliche Art und Weise. Normalerweise ist es ja so, dass wissenschaftliche Entdeckungen werden über Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften bekannt gemacht. Aber die haben einen anderen Weg gewählt. Und da müsste man auch schon nachfragen, warum eigentlich. Aber was die gemacht haben, die sind mit ihren Entdeckungen, die haben diese Entdeckung patentieren lassen. Ist klar, es ist eine Sieber-Geige, das ist eine Privatwirtschaft. Und sind dann im Schweizer Fernsehen aufgetreten. Legendärer Fernsehauftritt. Und das ist der Grund, warum man das auch nicht völlig wegtun kann, weil diese Fernsehaufnahmen, die sind natürlich bis heute, kursieren die, kann sich jeder anschauen, sind im Internet immer noch einsehbar. Und das ist wirklich eine Sternstunde auch des Staatsfernsehens gewesen. Es war im Schweizer Fernsehen eine Unterhaltungssendung zum Wochenende, Samstagabend, Primetime. Moderator Kurt Felix, kennen wir alle, einer der großen Fernsehfiguren. Und in dieser Unterhaltungssendung haben sozusagen diese beiden Wissenschaftler ihre Wissenschaft vorgestellt und die Ergebnisse und haben dort eben ihre Farne gezeigt. Ich habe hier mal ein Bild mal mitgebracht von so einem Farn. Ich meine, es gibt da wesentlich mehr Bildmaterial, aber nur mal so, das ist sozusagen dann der behandelte Farn. Das ist nicht mehr ein Farn, der so, die Blattform hat sich komplett geändert. Das ist nicht mehr so einer, wie wir ihn heute kennen. Das ist dann man nennt es dann ein Hirschzungenfarn. Solche Gewächse wachsen heute nicht mehr auf der Welt. Ja, man hat aber dann eben in Versteinerungen Vergleiche gefunden, die dann auch so eine Blattform aufweisen und solche Dinge. Aber diese Pflanze sozusagen ist wie, die kommt aus einer anderen Zeit. Und das haben die dort im Schweizer Fernsehen demonstriert, mehrere von ihren Experimenten, also das mit den Farnen, das mit den Fischen haben sie erzählt und dann auch Behandlung von Mikroorganismen, von Bakterien, wo auch ganz erstaunliche Dinge passieren. Und so war das Ding raus. Das ist eine unfassbare Erfindung, die ganz, ganz viel Potenzial und Möglichkeiten bietet. Und auf den ersten Blick erscheint es unvorstellbar. Und so war auch dann die Reaktion von ganz vielen Menschen. Ganz viele haben dann gesagt, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ah, das ist Unfug. Ja. Wie man halt so reagiert, wenn plötzlich etwas kommt, was die hergebrachten Dogmen oder die hergebrachten Betrachtungsweisen halt komplett über den Haufen wirft. Und das ist, was da passiert ist. So. Lass uns mal versuchen zusammenzufassen, jetzt schon, was sind eigentlich die Konsequenzen aus dieser Entdeckung? Was sind eigentlich die Konsequenzen? Und aus meiner Sicht, das Allerwichtigste, die allerwichtigste Erkenntnis, die wir daraus ziehen, ist, dass E-Felder, also so, das ist dieser Begriff von diesen elektrostatischen Feldern, dass E-Felder Einfluss nehmen auf lebendige Organismen, auf biologische Wesen. Das ist mal eine super wichtige Erkenntnis. Die erscheint in manchen Dingen vielleicht trivial, aber das ist eine extrem wichtige Erkenntnis. Denn dass es überhaupt eine Wirkung gibt von E-Feldern auf den Organismus, daraus müssen wir dann das grundsätzlich bedenken in dieser Welt. Was machen wir mit E-Feldern? Wir haben eine Welt voller solcher Energien und das muss man grundsätzlich mal schon mal klar machen. Da gibt es also eine Wirkung. Da passiert was mit dem Körper. Das ist nicht so, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das ist schon mal eine ganz entscheidende Erkenntnis. Die nächste großartige Erkenntnis, die uns diese Forschung liefert, ist, dass Genetik nichts Starres ist. sondern dass Genetik wandelbar ist. Und das halte ich für eine super wichtige Erkenntnis auch. Das ist auch etwas, was ich so in mir drin schon jahrelang reift, dass ich das Gefühl habe, diese genetischen Codes, das ist eben nichts Starres, nichts Fixes oder was nur über ganz, ganz lange Zeiträume sich verändert, sondern die Natur, die Organismen sind extrem flexibel. Ja, also dass es so eine Dynamik gibt innerhalb der Evolution, innerhalb des Lebens, scheint mir offensichtlich. Ja. Also die Organismen müssen die Möglichkeit haben, sich anzupassen. Aber das dauert dann eben nicht Millionen von Jahren und irgendwie zufällige Mutationen, sondern die Genetik ist wesentlich flexibler. Organismen sind flexibler und können sich sehr schnell anpassen an veränderte Bedingungen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir daraus ziehen. Und vielleicht noch eine wichtige Erkenntnis ist etwas, was man auch schon lange vermutet oder was viele Leute schon lange sagen, was aber da jetzt sozusagen bestätigt wird, ist, dass in der Genetik, dass die Genetik auch ein Speicher von Erinnerungen ist. Dass in der Genetik Erinnerungen sind von Organismen, deinen Vorfahren sozusagen, wenn ich jetzt das als Mensch sage, von den Vorfahren, deren Erfahrungen sind gespeichert in den Genen. Das ist sozusagen wie eine Art Gedächtnis. Und manche von den Dingen können auch wieder abgerufen werden, obwohl du die in deinem Tagesgedächtnis natürlich nicht hast, aber dein Körper hat die. Und gewisse Erinnerungen und Erfahrungen können wieder abgerufen werden. Das bietet natürlich einen enormen Spielraum für Heilung und so weiter. Aber allein diese Tatsache, dass also so eine Erinnerung in den Genen gespeichert ist, die wieder abrufbar ist, das ist auch ein komplett neuer Blick auf die Dinge. Also auch da, nach bisheriger Vorstellung in der Wissenschaft, ist, wenn sich die Genetik verändert hat, dann ist das alte Zeug weg. Das ist für immer verschwunden so. Und jetzt kommen aber auf einmal so Möglichkeiten, wie so ein Trick, dass man auf einmal solche Dinge wieder hervorholen kann. Hochgradig interessant. Ja? Und es lässt uns auch ganz grundsätzlich gewisse Dinge in Frage stellen. Wie funktioniert überhaupt Genetik? Wie funktioniert überhaupt Leben, Formbildung, also welche Form entwickelt ein Körper? Woher weiß eine Zelle, dass sie eine Zelle wird von meiner Hand und nicht von meinem Fuß? Weil letztens jede Zelle trägt dieselbe Genetik, tragen denselben Code. Und das sind sowieso Fragen, die man nicht wirklich beantworten kann bisher, aber wo man eben sieht, da spielen auch ganz andere Dinge eine Rolle. Herkömmlicherweise hat man das sehr vereinfacht gesehen, dass halt die Gene sind verantwortlich für alles. Die Gene bestimmen, wie deine Haarfarben sind und so weiter. Aber wie das genau funktioniert, hat man noch nie rausgefunden. Ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, da war das damals so ein der neueste, heißeste Scheiß so in der Wissenschaft international. Das war das Human-Genom-Projekt. Das hieß es auf Deutsch, Human Genome Project, weltweit so ein Projekt. Wo es darum ging, das war das Ziel, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Und da hat man dann in den 90ern hat man das dann großartig aufgebaut. Mit viel Geld wurde das durchgezogen. Und ja, wir haben jetzt die neuen Rechenleistungen, Computer und so weiter. Jetzt können wir uns daran machen, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Und die Hoffnung wurde dann auch geschürt, so, ey, wenn wir das gemacht haben, das war wie gesagt nicht ganz billig, ja, aber wenn wir das dann haben, wenn wir es entschlüsselt haben, boah, dann sind wir im Grunde in der Lage, all diese vererbten Krankheiten locker zu heilen, weil man weiß dann, ach ja, das Gen macht die Krankheit, ja, dann kann ich da ein bisschen rumdoktern. So. Ist halt nicht so. Man hat dann das Genom tatsächlich entschlüsselt, aber hat halt dann nur festgestellt, dass es eben so einfach nicht ist. Dass man sagt, dieses Gen hat einen Kausaleffekt und dann kommt das und das raus. Sondern es ist immer eine Wechselwirkung von Genen. Und im Grunde genommen war man so schlau als wie zuvor, okay, du hast das Genom dekodiert, aber wir haben keine Ahnung, wie diese Gene untereinander spielen, was dort alles mit reinspielt. Ganz zu schweigen eben davon, dass es offensichtlich noch ganz andere Faktoren gibt, die dort Einfluss nehmen, die eben die Mainstream-Wissenschaft auch komplett ausklammert bis zum heutigen Tag. Aber das ist, was eben auch diese Forschungen zeigen, dass es auch noch weitere Einflüsse gibt auf Genetik und auf überhaupt auf die Formbildung, also auf die Ausbildung von Organismen und Lebewesen. Ja, also im Grunde, das war ja da in den 90ern, hat man das dann auch schon gesehen. Man weiß, dass man nichts weiß. Also ich fand das damals auch schon, ich kann mich erinnern, dass ich damals auch schon höchst skeptisch war, ob das jetzt dann wirklich so sein wird, wenn man das menschliche Genom entschlüsselt hat, dass man dann weiß, wie alles funktioniert und so weiter. Das habe ich damals auch schon gesehen, das ist so eine sehr reduktionistische Weltsicht und war damals skeptisch. Und tatsächlich ist es so. Ich meine, wir wissen fast nichts darüber so. Aber durch so eine Entdeckung wird dann ein völlig neues Feld eigentlich aufgemacht, was wir mal genauer anschauen können. Ja, klar ist natürlich, dass von Sieber Geigy damals hier der Arbeitgeber von Ebner und von Schürch, dass Sieber Geigy kein allzu großes Interesse hatte, diese Forschung zu fördern und so weiter. Muss man an Sieber Geigy denken. Also Sieber Geigy ist ein Schweizer Chemiekonzern in Basel. Ich habe ja auch mal ein Bild davon gebracht. Das ist ein Bild aus den 70ern. Ne? In der Mitte ist der Rhein, ist es Basel. Und hier rechts, das sind die Sieber Geigy Werke. Auf der anderen Seite übrigens vom Rhein, dort drüben, das sind die Sandoz Werke. Zwei riesen Chemiekonzerne. Das waren mit die größten die gehören zu den bedeutendsten Chemiekonzernen der Welt. Und dann Mitte der 90er, ich glaube 96 war es, haben die beiden hier eine Brücke sozusagen geschlagen und haben eine chemische Hochzeit gefeiert. Ja, eine chemische Hochzeit. Und aus Sieber Geigy und Sandoz wurde ein Megakonzern geschaffen. Und das ist eigentlich auch interessant, hier mal so am Rande, dieser neue Megakonzern, dem musste man natürlich einen neuen Namen verpassen. Sieber Geigy, Sandoz, das sind alles noch Namen von den Gründern von diesen Konzernen. Das ist so ähnlich wie Daimler oder sowas. Ja? Sieber Geigy, Sandoz. Aber als die dann zusammengekommen sind, braucht man mal einen neuen Namen, sonst werden sie irgendwann zu lange. Es ist auch dann noch da sind noch andere Firmen, glaube ich, auch noch eingeflossen, international. Und dann braucht man einen neuen Namen. Und man hat sich dann für Novartis entschieden. Jetzt heißt das Ganze also Novartis. Und das ist interessant, weil ich meine, wir sprechen ja öfter über Sprache und welchen Einfluss Sprache hat und Neusprech und solche Dinge. Und hier ist ein super Beispiel dafür. Dieses Novartis, weil das ist ein reines Kunstwort. Dieses Wort gibt es ja so nicht. Ich meine, offensichtlich sehen wir so die Wurzeln von diesem Wort. Das ist zum einen eben Nove, neu und Artis, Kunst, die neue Kunst. Finde ich übrigens auch echt dann schon einen interessanten Begriff, die neue Kunst. Gerade jetzt bei diesem Thema, wo wir heute sind. Ne? Aber es ist halt so ein Beispiel für Neusprech. Tatsächlich, da gibt es wirklich hochbezahlte Spezialisten, die sich da so Namen ausdenken. Das ist jetzt nicht nur bei denen der Fall, sondern es ist eben in Zeichen von Globalisierung, gibt es Spezialisten, die Namen für Produkte erfinden. Ob das jetzt eine Automarke ist oder eben ganze Konzerne, die neu gestaltet werden. Und da versucht man halt dann so Worte zu finden, die zum einen international irgendwie überall passen, ja, also die du in allen Sprachen irgendwie einigermaßen aussprechen kannst und die dann nicht irgendwie in irgendeiner Sprache was ganz anderes bedeuten. Und zum anderen aber auch dann irgendwas transportieren, so einen Inhalt, obwohl es ist wirklich nur eine Verblendung, also eine Blende, eine Kulisse, die du da änderst, ein Label oder sowas. Der Inhalt ist ja derselbe, es ist Chemie hier. Novartis, neue Kunst, naja, ich weiß nicht, ja. Aber das ist sozusagen die was es transportieren möchte, so diese Energie, Nov und positiv und so weiter. Naja, und dieser Novartis-Konzern, von dem wir also sprechen müssen, wie gesagt, als die Erfindung war, 80er war es noch Sieber Geigy, dann Novartis, die gehören weltweit zu den größten Herstellern von Pestiziden, Herbiziden, Pflanzenschutzmittel jeder Art, aber eben auch, und das ist ihre neue Kunst, das, was man so Biotech nennt, grüne Technologie. Das klingt alles so schön, aber was dahinter steckt, sind halt wirklich Gentechnik. Also wir reden auch von gentechnisch veränderten Samen, die man weltweit auch dann in die Landwirtschaft bringt. Also wir reden auch davon, dass die ganze Landwirtschaft so technisiert wird und so weiter. Und das sind so Novartis, das ist einer der führenden Konzerne dort. Ich meine, die meisten Leute bei uns kennen Monsanto und die berühmten Monsanto-Samen. Aber das ist nicht sehr viel anders. Novartis machen genau das Gleiche. Das sind im Grunde genommen Konkurrenten. Und Monsanto wurde jetzt von Bayer aufgekauft, aber Novartis war auch einer der natürlichen Interessenten für sowas wie Monsanto. Also von so einer Art Technologie reden wir. Und jetzt erscheint es dann verständlich, dass Novartis kein Interesse hatte, jetzt diese Forschung weiterzuführen. Und Vielleicht ist das ja auch der Grund, das vermute ich allerdings jetzt nur, das weiß ich nicht genau, warum hier Ebner und Schürch diesen ungewöhnlichen Weg gegangen sind und ihre Forschung im Schweizer Fernsehen in einer Unterhaltungssendung klar gemacht haben, also öffentlich gemacht haben. Mir scheint, dass sie damals schon eine Ahnung hatten, weil auch nicht Blödsinn, dass diese Art von Forschung auf Dauer innerhalb dieses Konzerns keine Zukunft hat. Und vielleicht sind sie deswegen den Weg gegangen, weil sie schon geahnt haben, der Konzern wird sagen, gute Arbeit, Männer, wissenschaftlich stark, aber das lassen wir mal stecken, da reden wir mal nicht groß drüber, weil das ja letzten Endes dann das eigene Geschäftsfeld abgräbt. Und so ist es halt auch gekommen. Ich meine, es gibt dann Patente und die ruhen bis heute noch bei Novartis und die fassen die natürlich auch nicht an. Es gibt auch keinerlei, jetzt innerhalb von Novartis offiziell, keinerlei Wiederaufnahme von diesen Experimenten oder um da mal weiterzugehen und noch mehr zu erforschen, sondern das Novartis beschäftigt sich nicht mehr damit. Ja. Und das ist übrigens auch jetzt nichts, keine neue Erkenntnis. Dieser Uhrzeitcode, das hat damals in den 80ern schon durchaus, weil es eben so öffentlich war, hat das durchaus einiges an Wellen aufgeschlagen. Und es ging noch, selbst 1992 war es, glaube ich, da gab es noch eine Fernsehsendung in Deutschland, das war Report. ARD ist das, Report. Und die haben auch noch über diesen Fall von dem Uhrzeitcode damals berichtet, 1992 schon. Das heißt, das war dann schon 4 Jahre nach der Veröffentlichung. Und haben eben gefragt, was ist aus diesen Sachen geworden? Warum hört man da nichts mehr davon? Warum gibt es da nicht weitere Versuchsreihen? Und die haben damals ja auch schon, also im ARD-Fernsehen, eben so argumentiert, dass halt Novartis ihre eigenen Konzerninteressen haben. Und haben das sozusagen Novartis auch damals schon vorgeworfen. Sie würden halt diese Forschung nicht weiterführen aus ihren Interessen heraus. Das heißt, dieses Ding ist schon bekannt gewesen. Es ist keine von den Erfindungen, die komplett unterdrückt wird oder sowas. Ja. Sondern sie ist eben raus. Die beiden Forscher haben diesen Weg gewählt, mehr Öffentlichkeit, der Samstagabend, Fernsehsendung, geht nicht. Ja. Und so ist es auch nicht völlig irgendwie zu unterdrücken, aber es wird halt null gefördert von der Seite aus. Was ja irgendwo aus ihrer Sicht auch verständlich ist. Ja. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, warum ist diese Idee nicht viel verbreiteter? Warum ist jetzt heute 2019, ich meine, ja, ich bin sicher, der eine oder andere von euch hat über dieses Thema schon gehört, aber warum ist es nicht viel, viel verbreiteter? Warum wissen wir nicht viel mehr drüber? Warum sind diese Dinge nicht viel mehr in Anwendung? So? Okay, dass Novartis das nicht macht, verstehe ich, aber gäbe auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Warum ist das weg? Und jetzt an dieser Stelle möchte ich euch mal hier ein Buch empfehlen, was es zu diesem Thema gibt. Es hat geschrieben der Schweizer Journalist Luc Bürgin. Und das Buch heißt einfach nur Der Uhrzeitcode, die ökologische Alternative zur Gentechnik. Es ist das Beste, ich glaube, es ist das Einzige, aber nicht nur deswegen, es ist wirklich ein hervorragendes Buch, was dieses ganze Thema abdeckt. Von den 80ern an, wo die Erfindung war, dann aber auch die 90er Jahre begleitet und bis in die 2000er, ich weiß gar nicht, wann das erschienen wurde, es gibt dann auch schon mehrere Auflagen. 2007 ist das Original rausgekommen, das ist aber schon die zweite Auflage von 2018. Das heißt, also das sind schon auch aktuelle Blick drauf, auf wie hat sich diese Geschichte entwickelt. Ja. Und kann ich also wirklich nur empfehlen, ja, dieses Buch von Luc Bürgin. Und Luc Bürgin fragt sich auch, Warum ist da nicht eine so bahnbrechende Erfindung? Warum hat das nicht viel mehr ausgelöst? Warum ist das nicht Teil unseres Alltags geworden und wird an vielen Stellen erforscht? Und Luc Bürgin argumentiert, dass vielleicht diese Erfindung ihrer Zeit so weit voraus war, dass sie so dem Zeitgeist nicht entsprochen hat, dass sie dann das Schicksal hatte, wie andere große Erfindungen auch, dass sie einfach in ihrer Zeit nur belächelt wurden. Und dass sie sozusagen, vereinfacht gesagt, die Zeit einfach noch nicht reif war für so eine Entdeckung. Das ist so ein Grundargument. Und da ist schon was dran. Es gibt auch interessante Beispiele. Und Luc Bürgin führt ja auch mal gut an. Also das ist überhaupt ein gutes Buch. Kann ich echt nur empfehlen. So. Aber wenn ihr mich fragt, und ich ist ja meine Sendung, deswegen erzähle ich hier. Ich glaube nicht, dass es am Zeitgeist lag. Ganz im Gegenteil, aus meiner Sicht ist der Zeitgeist eigentlich genau richtig jetzt. Das ist eine Erfindung aus unserem Zeitgeist heraus. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich meine, es gibt ja immer, so wie ich das sehe, sind wir Menschen in einer Entwicklung. Es gibt einen Fortschritt, es gibt ein Fortschreiten. Es geht zwar nicht immer nur bergauf, es geht bergauf und auch wieder bergab und dann fällt auch mal im Kreis und so weiter. Aber, und das ist ja das Schöne an dieser Welt, also wie es auch Gottfried Wilhelm Leibniz gesagt hat, die beste aller Welten. Warum? Weil es eben diesen Fortschritt gibt. Weil es sowohl für den einzelnen Menschen als auch für uns als Familie, als Menschheit, weil wir wachsen können, weil wir lernen können, weil wir auch aus Fehlern lernen. Und die Fehler sind geradezu da, um zu lernen. Das ist, warum es eben die perfekteste aller Welten ist, weil sie uns diese Lernmöglichkeit gibt. Weil wenn alles schon perfekt wäre, dann wäre es starr. Aber dieses Welt und das Leben liebt immer die Dynamik und die Entwicklung. Und das ist eben nicht starr, sondern alles immer in Bewegung. Alles fließt. Panterei. Hat, wer hat es nochmal gesagt, Heraklit oder Demokrit, bin ich mir jetzt spontan gar nicht mehr sicher, einer griechische Philosoph, Panterei, alles fließt, alles ist in Bewegung, es ist eben nicht starr. Das ist so diese Dynamik im Leben und wir wachsen auch aus unseren Fehlern. Und so ist es aus meiner Sicht schon so, dass es zu gewissen Zeiten gewisse Erfindungen kommen. Und die kommen dann auch nicht nur bei einem Einzelnen, dann irgendwie so ein genialer Kopf, ich habe jetzt eine super Idee, sondern da gibt es auch ganz viele Beispiele, dass manche Erfindungen dann gleichzeitig mehr oder weniger von mehreren Leuten aufgegriffen werden. Erinnern wir uns nur mal so vor gut 100 Jahren die ganze Entwicklung der Automobilindustrie. Okay, da könnte man sagen, Otto-Motor hat offensichtlich dieser Otto erfunden, aber gleichzeitig haben auch Leute in Frankreich und in England haben auch rumgebastelt an Motoren. Und damals war es eben nicht so, dass es diese internationalen Patente gibt, wenn einer sagt, hey, ich habe das erfunden, dann ist es mein Patent. Sondern damals gab es schon noch eine Dynamik. Also man hat eben, der Otto hat was erfunden, aber die in England hat man auch gebaut. Und so sind dann, ist Automobilindustrie ist sozusagen in mehreren Ländern passiert. Da gab es Firmen wie Renault, das sind auch alles so Familiennamen von den Erfindern. Renault, Daimler, Opel, Ford und so weiter. Und die haben überall weitergebaut und diese Dinge halt weiterentwickelt. Und da kann man auch nicht sagen, dass es jetzt nur der eine war, der hat das Auto erfunden. Ja, sondern gerade weil es eben nicht diese internationalen Patente gab, gab es auch diesen Freiraum halt weiter zu erforschen. Und ich glaube halt, dass diese Entdeckungen, von denen wir hier reden, dass die schon jetzt in unsere Zeit gehören. Und dass es keineswegs so ist, dass es jetzt nur irgendwie so ein Geniestreich war von den beiden. Natürlich sind die Genie, aber was bedeutet überhaupt Genie? Da steckt übrigens auch das Wort Gen drin. Das ist etwas, was dir sozusagen angeboren ist. Es ist nichts, was genial ist, ist nichts, was du dir erarbeiten kannst, sondern das kommt halt, weil du es schon mitgebracht hast. Ist dir schon angeboren. Aber die Frage stellt sich ja, wo kommen solche Ideen überhaupt her? Und ich meine, wir schweifen uns vielleicht ein bisschen ab, aber das passt auch. Weil man muss sich dann schon, also ganz allgemein die Frage herstellen, wo kommen denn überhaupt alle Ideen her? Und das ist vielleicht eine radikale Perspektive, aber aus meiner Sicht ist es wirklich so, es gibt keine Erfindungen nicht einen einzigen kreativen Prozess, wo du dann das nachher dir auf deine Schultern heften kannst, das ist meins. Ja, und das ist meins und das kann ich patentieren. Also so denkt unsere Welt heute so. Das ist halt diese materialistische Weltsicht. Aber aus einer anderen Weltsicht, das ist jetzt auch nicht nur meine Idee, das gibt es schon ewig lang. Wir sind halt, es gibt so eine Art geistiges Kollektiv, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ja? Aber wir sind geistig verbunden miteinander und wir wachsen und zur richtigen Zeit kommen halt sozusagen die richtigen Dinge hoch und dann poppt es raus. Und das würde ich nicht nur bei Erfindungen so sehen, das sehe ich bei großen Kunstwerken genauso. Von was reden wir hier? Wir reden von Inspiration. Jemand ist inspiriert, um etwas zu erschaffen. Ja? Aber was ist denn das Wort? Das sagt schon, ja? Inspiration. Ein Spirit ist in, also da kommt was rein. Das ist nicht, dass du sagst, oh, ich habe mir das jetzt ausgedacht, das ist jetzt mein Ding, sondern du bist ja inspiriert und sozusagen wir schöpfen aus der gleichen Quelle. Das ist, was ich damit sagen will. Das ist natürlich eine ziemlich radikale Position, weil aus der Sicht, wenn man das dann konsequent verfolgt, dann ergeben natürlich so Dinge wie Patente oder sowas keinen Sinn. Und auch letztens diese ganzen Urheberrechtsgeschichten. Und ich Wenn ich das jetzt so radikal deute, dann sage ich auch, also so wär eigentlich der Naturzustand. So wie wir heute da sind, ist es natürlich schwierig. Und ich würde jetzt nicht sagen, man soll von einem Moment auf den anderen das alles umwerfen, also all diese Sachen mit Urheberrecht und so. Aber ganz grundsätzlich, weil wir sind ja selber hier bei Nuovise, wir schaffen ja auch sozusagen etwas und haben dann auch den Anspruch, hier, das ist unsere Arbeit und das kann nicht einfach jemand klauen. Aber das ist wirklich im Großen und Ganzen ist es aus meiner Sicht so, das ist eine Ego-Illusion. Zu glauben, du könntest ein Patent haben auf eine Idee, wenn ein Komponist ein großartiges Musikstück kommt oder kommt dir irgendeine Melodie in den Kopf. Ja, ist es denn wirklich deine? Hast du die ausgedacht? Natürlich musst du auch was dazu tun. Du bist Musiker, du beschäftigst dich damit und so weiter. Aber letztens, es sind halt, wie man früher gesagt hat, es kommen halt die Musen. Die Muse kommt zu dir, dann kommt die Inspiration zu dir. Und letztens sind wir da nur, wenn man will, sind wir Medien, die das halt ausdrücken. Ja. Also das mal so ganz, ganz allgemein gesprochen. Aber auf was ich eben hinaus will, ist, dass es aus meiner Sicht schon so ist, dass es in der menschlichen Entwicklung halt Punkte gibt, wo gewisse Erkenntnisse einfach natürlich sind. Und aus meiner Sicht ist es eben nicht so, dass diese Entdeckungen nicht dem Zeitgeist entsprechen, sondern ich meine es genau umgekehrt. Ich glaube, diese Entdeckungen sind 100% genau das, um was es für uns jetzt geht zu entdecken. Jetzt in der Zeit, in der wir leben. Das sind die Dinge, das ist der Zeitgeist. Also aus meiner Sicht. Ja. Und ich möchte jetzt hier nochmal so eine kleine Umleitung gehen, eigentlich nur, um das nochmal zu veranschaulichen. Und lass uns mal kurz über Astrologie sprechen. Tierkreiszeichen, Zodiac. Wir haben es schon das ein oder andere Mal gehabt. Es gibt ja durch die Präzision der Tag- und Nachtgleichen, gibt es ja dieses Phänomen, dass sich der Zodiac ganz langsam dreht. Ja, und eine komplette Umdrehung, das sogenannte platonische Jahr, sind über 26.000 Jahre. Und das ist erstmal reine Natur, muss man mal sagen. Ja, ich meine, die Häuser, dass wir da das in 12 einteilen und sagen, ja, das ist hier Fisch und das ist Löwe, das ist natürlich unser menschliches Muster. Das kann man so, man kann auch anders machen. Die Chinesen haben ein anderes Horoskop. Aber ganz grundsätzlich, dass es dort oben diese Bewegung gibt am Himmel, dieses große Rad, das ist Natur. Das können wir beobachten. Ja. Und dadurch, dass es sich gleichmäßig dort etwas dreht, ist es ja wie eine Art Kalender, wie ein großer Uhrzeiger. Und tatsächlich, wenn wir jetzt so sagen, wir würden jetzt auf dem Gizeh-Plateau sein, dort wo die Sphinx ist, die Sphinx ist exakt nach Osten ausgerichtet. Und wenn du, egal zu welcher Frühjahrstag- und Nachtgleiche du dich dort hinstellst und du sozusagen auf der Sphinx wärst und du schaust dann zum Sonnenaufgang, der exakt im Osten ist, und der ist ja nur an der Tag- und Nachtgleiche exakt im Osten, ansonsten wandert das ja immer ein bisschen. Wenn du dann schaust, in welchem Hintergrund, Sternenhintergrund, geht die Sonne auf, das bestimmt sozusagen, wo wir gerade sind. Und im Moment ist es halt so, wir sind zwischen den beiden Häusern, wir sind zwischen Fisch und Wassermann. Deswegen, und das kennt ihr alle, spricht man jetzt eben vom beginnenden Wassermann-Zeitalter und so weiter. Und wann genau übrigens der Punkt ist, darüber streitet man sich, weil das ist ja wiederum dann für uns Menschen eine Willkür, wo genau setze ich die Grenze fest? Weißt du, also wir können schon, jeder von uns kann das sehen, wenn du dort in den Sternenhimmel guckst, dann vor Sonnenaufgang bei der Tag- und Nachtgleiche siehst du, okay, der Stern, der gehört noch zum Haus Fisch, der Stern gehört zum Haus Wassermann, aber wo genau ziehen wir die Trennlinie? Das ist halt... Ja, da sind wir Menschen, die das machen. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Bewertungen. Deswegen gibt es auch die Unterschiede, dass die einen Leute sagen, wir sind schon im Wassermann-Zeitalter. Das hat schon vor 100 Jahren angefangen. Andere sagen, es fängt erst jetzt an. Aber wo sich halt alle einig sind, ist, wir sind eben in dieser Übergangsphase. Hier habe ich mal so ein kleines Bildchen mitgebracht hier. Das ist das Zeichen, das Symbol für Wassermann. Kennt ihr auch alle. Aber was fällt uns da auf? So, was ist es denn eigentlich? Das sind Wellenmuster. Ja? Wellen. Und die Idee ist, dass im Wassermann-Zeitalter wir Menschen vielleicht entdecken die Natur von Wellen und wie Energie sich verhält. Und das ist ein wesentlich größeres Ding. Und es gibt eben Leute, die sagen, Wassermann-Zeitalter, eben diese Erfindung von Wellen, dieses Verstehen, wie in der Natur, wie die Natur funktioniert. Eben ein völlig neuer Blick, als den wir im 19. Jahrhundert gehabt haben. Manche sagen, das ging schon los mit beispielsweise der Entdeckung der Radiowellen. Marconi, haben wir schon mal gehabt, wenn ich euch erinnere, Marconi. Das ist auch schon sozusagen Wassermann-Erfindung. Also so etwas Neues, wirklich Radiowellen, kann man sich gar nicht vorstellen drunter. Und das wäre sozusagen die Idee, die uns der Wassermann bringt. Wellen, Ausbreitung von Energie, aber natürlich Wellen zeigt auch immer, dass Dinge verbunden sind. Dass es auch ein Medium geben muss, auch das ist super wichtig. Eine Welle kann sich nur da ausbreiten, wo auch ein Medium ist. In einem Nichts gibt es keine Welle. Ja, also auch das, welches Medium ist es denn eigentlich? Wie verbreitet sich Energie? Und damit meine ich jetzt nicht nur physisch jetzt im Wasser oder Schallwellen, und da kommen wir dann zu so Sachen wie, was wir auch schon hier hatten, Klangbilder und solchen Geschichten, sondern auch Wellen, wie verbreitet sich Energie? Wie sind wir mental, dieses Gefühl, verbunden sein miteinander? Und all diese Fragen so. Das ist sozusagen Wassermann-Themen, wenn du das so willst. Ja? Und jetzt nochmal in der Umleitung, nochmal eine kleine Umleitung. Schaut euch mal dieses Symbol an, guck mal, wo das noch auftaucht hier. Oh, das ist ein indischer Sadhu. Die Sadhus sind Wandermönche, also die ganze Zeit durchs Land ziehen, gibt es verschiedene Orden auch und so weiter. Das hier ist ein Shiva-Sadhu, das heißt, der ist Anhänger der Gottheit Shiva. Und die Shiva-Anhänger, die Shiva-Sadhus, die streichen sich hier diese, also so mit Vibhuti, das nennen wir so heilige Asche, das ist letztens Asche, was der da hat, streichen die sich hier so über den Kopf. Manchmal in Wellen, manchmal einfach nur gerade. Aber das ist für mich, das ist dasselbe Symbol. Ja? Das ist sozusagen auch diese Idee. Hier drittes Auge, Kopf, Entdeckung, dieses Feinstoffliche auch und so weiter. Ja? Das ist, was dort auch gezeigt wird. Und letzten Endes übrigens dieses Vibhuti, dass man das mit der Asche so deutlich macht. Also aus meiner Sicht ist das eigentlich auch nur eine Verdeutlichung von ganz natürlichen Gesichtseigenschaften, wie man sie zum Beispiel bei ihm hier sieht. Der braucht das gar nicht, man, der hat das schon, oder? Bei mir ist es auch. Ja. Aber hey, das ist nur Spaß. Weil ich will jetzt damit nicht sagen, so, ey, hier guck, wenn du das hast, bist du ein Wassermannkind oder so. Nein, das ist. Aber es geht um die Symbolik. Es geht hier um Stirn. Ja. Es geht um drittes Auge. Es geht um Intelligenz auch. Es geht um wirklich Verständnis von Natur und von Leben. Das ist, um was es hier geht. Ja. Okay, ich meine, ich weiß, diese ganzen Astrologie-Geschichten, das ist jetzt, wo wir jetzt hier ein wissenschaftliches Thema haben, ist das natürlich ein bisschen wackelig und so. Das ist mir ja schon auch klar. Aber ich wollte es einfach eigentlich nur aufzeigen, diese Geschichte mit dem Wassermann, weil dort eben auch diese Idee da ist, dass es eine Kontinuität gibt in der menschlichen Entwicklung, dass es halt Abläufe gibt. Ja. Und das sehe ich genauso. Wie gesagt, ob man das jetzt in dem herkömmlichen westlichen Zodiac, ob man dieses Muster nimmt oder ein anderes. Ich wollte es eigentlich nur da zur Veranschaulichung bringen, dass es eben diese Kontinuität gibt in Entdeckungen. Und dass es mitnichten so ist, dass da Dinge komplett aus der Zeit fallen, sondern das erscheint uns völlig neu, aber es passt in die Zeit. Das ist was mir ja so wichtig wäre. Jetzt ist natürlich dann die Frage, warum kommen also diese, warum hören wir davon nichts? Warum solche Erfindungen, wenn die denn in den Zeitgeist passen, wenn es jetzt sozusagen die natürliche Erfindung wäre, warum kommen die nicht an? Jetzt im Falle Novartis ist es klar, Novartis ist ein Privatkonzern. Und innerhalb der Logik von Kapitalismus, Kommerz ist das Ziel von Novartis, ist das Geschäft. Und wenn jetzt die Manager von Novartis, den mache ich da gar keinen Vorwurf. Ich meine, es wird ja da gerne drauf gezeigt, ja, hier, weißt du, ihr blockiert Wissenschaft. Aber ganz ehrlich, ich meine, den Managern von Novartis kann man keinen Vorwurf machen, weil die aus ihrer Logik heraus, die können doch keine Erfindung fördern, die sozusagen das Kerngeschäft des Betriebs obsolet macht. Das gibt, ökonomisch macht das keinen Sinn. Das ergibt ökonomisch keinen Sinn. Und deswegen kann ich diese Manager schon verstehen. Allerdings muss man sich halt dann insgesamt fragen, im ganz großen Fragen, ist dann so das, was wir heutzutage Kapitalismus nennen, und vielleicht wäre echt ein besseres Wort, weil das auch schon so politisch so besetzt ist, die totale Kommerzialisierung, das ist vielleicht, was es besser beschreibt. Die Frage ist halt, ob das wirklich das Vernünftigste ist, wie wir Menschen uns organisieren und wie wir die Ressourcen verteilen und verwalten. Weil letztens ist es nichts anderes. Ressourcen heißt alles, was uns die Erde halt gibt. Und wie organisieren wir uns? Was ist das Vernünftige? Wenn wir jetzt ein System haben, was immer so als alternativlos dargestellt wird, was aber offensichtlich Fortschritt verhindert, blockiert, durch diese Patentlösungen und keiner darf da mehr da rumforschen oder nicht so einfach, sondern kommt gleich wieder der Patenthebel. Und das verstärkt sich ja insgesamt noch viel mehr. Und wir sehen das in anderen Beispielen auch, also das ist ja nur eins davon. Dann fragt man sich, ist das wirklich sinnvoll? Oder könnten wir Menschen sich auch anders organisieren? Und so, damit wir eben im Zeitgeist sind, in diesem Flow sind, damit wir in die Richtung uns entwickeln, wie es eigentlich natürlicherweise wäre. Das Ding ist aber, es ist nicht nur so, dass dieser natürliche Fluss, diese natürliche Entwicklung blockiert wird und man versucht, um dieses Bild zu haben, Fluss, also man wird blockiert, man baut einen Damm und versucht, diesen ganzen Fluss umzuleiten in eine andere Richtung, die dann eigenen Interessen dient. Es ist nicht nur so, dass sozusagen der natürliche Fluss verhindert wird. Nein, ganz ehrlich, Leute, es ist sogar noch schlimmer. Sondern es ist so, dass an diesen Erkenntnissen, die aus dem Zeitgeist herauskommen, dass man die sich selber zunutze macht. Und mehr noch, nicht nur, dass man selber an diesen Dingen forscht und die sich zunutze macht, sondern dass man dann sogar noch Technologien entwickelt, die gegen uns eingesetzt werden. Das ist nämlich dann nochmal eine Stufe krasser. Und ich möchte da nur mal als Beispiel was bringen. Beispielsweise 9/11, 11. September. Ich schätze mal, die meisten von euch werden wissen, welche Haltung ich dazu habe. Ich habe das ja hier auch schon vorgestellt. Vor allem ist es die Arbeit von Dr. Judy Wood. Und ich will jetzt ja gar nicht das im Einzelnen aufdröseln. Beschäftigt euch damit, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber nur um zur Erinnerung zu rufen, was Dr. Judy Wood zeigt, ist, dass bei 9/11 eine Technologie eingesetzt wurde, die extrem fortschrittlich ist, die auch auf einem anderen physikalischen Weltbild basiert. Und dass diese Technologie auch damit zu tun hatte, dass sie auch ein E-Feld genutzt hat. Das ist diese Geschichte mit dem Hurricane. Ein Hurricane nichts anderes macht, als ein riesengroßes E-Feld kreieren, wo du einen Spannungsunterschied hast. Und wenn wir uns bei 9/11 erinnern, was Judy Wood, auf was die hinweist, ist, dass eben in diesem E-Feld dann noch andere Quellen reingehen, elektromagnetisch, Röntgen, was weiß ich. Ja. Und dass da dann noch krassere Dinge passieren. Nur noch mal zum Klarstellen, Uhrzeitcode und 9/11, das sind verschiedene Dinge. Das ist nicht die gleiche Technologie. Bei Uhrzeitcode haben wir wirklich ein rein statisches Feld, da fließt nichts. Das ist nicht, was die Türme zum Einsturz bringt. Was ich nur hinweisen möchte, ist, dass es sozusagen in eine ähnliche Richtung geht. Versteht ihr? Es ist ein ähnliches Verständnis und eben dieses Arbeiten mit E-Feldern und dann E-Felder wiederum kombinieren mit gewissen Energiequellen und dann da passieren diese seltsamen Wechselwirkungen. Ne? Und 9/11, das ist für mich eins von den besten Beispielen dafür, wie solche Entdeckungen, die natürlich kommen und auf die wir sozusagen als Menschen auch ein Anrecht haben, wie die aus dem Mainstream ein bisschen rausgezogen werden und dann im Verborgenen wird da weitergearbeitet. Und dann entwickelt man sogar Technologien, die man sogar gegen uns einsetzt. Das führt uns zu so Themen, über die wir auch schon gesprochen haben. Breakaway Civilization, schwarze Technologie, also Projekte, die jenseits von unserer Realität stattfinden, aber die stattfinden. Und ich bin mir da sicher, bei 9/11 ist, wie gesagt, für mich der rauchende Colt, das ist der Beweis dafür, dass es sowas gibt. Das ist nicht nur, dass wir nicht über irgendwas Theoretisches reden, sondern über praktische Dinge, die es hier auf der Erde schon gibt. Aber da wird es andere Dinge geben. Man hat an diesen Dingen schon weitergeforscht. Man hat an den Sachen, was so Pioniere wie Tesla und Marconi schon gebracht haben, man hat an den Dingern weitergeforscht. Und genauso ist es bei sowas wie Uhrzeitcode auch. Da bin ich mir sicher, dass man da schon weitergeforscht hat. Übrigens, vielleicht hat man da schon ganz lange an diesen Dingen geforscht. Das auch nur, denn ich habe mir das aufgeschrieben, die ersten Forschungen an diesem Thema, also die Zusammenhänge von Pflanzenwachstum, von Saatgut und Elektrostatik, das hat man schon in den 20ern gemacht. In den 20er Jahren gab es schon, wie hieß er nochmal, Ernst Tamm, könnt ihr nachschauen, ein deutscher Wissenschaftler. Und der hat an diesem Thema schon gearbeitet. Damals wurde der Begriff geprägt aus den 20ern. Elektrokultur. Wow, 20er Jahre. Ich meine, und vielleicht hat man damals schon an diesen Dingen weitergearbeitet. Und das, was hier Ebner und Schürch entdeckt haben, ist vielleicht sozusagen wieder nur eine Wiederentdeckung von etwas, wo man vielleicht schon länger gearbeitet hat. Weiß ich nicht. Möglich, aber ich bin mir sicher, spätestens nach den 80er Jahren, wo man das entdeckt hat, und da bin ich mir sicher, dass man diesen Dingen weitergearbeitet hat. Weil an dieser Entdeckung ist nicht zu rütteln. Ja, das sind großartige Erkenntnisse. Und ich glaube nicht, dass man das dann einfach weggesteckt hat. Oh, interessant, aber kümmern wir uns nicht drum, weil wir machen lieber unsere Gentechnik. Sondern man hat diese Dinge sehr wohl weitergeforscht. Und ja, wo man das vielleicht auch sehen kann, und das ist jetzt natürlich spekulativ, aber hey, ich meine, das können wir ja auch machen. Thema Chemtrails, Geoengineering, Aerosole in der Atmosphäre. Ich weiß, es ist ein umstrittenes Thema und da könnte man ganz viel dazu sagen, aber aus meiner Sicht ist es klar, dass da Dinge laufen. Ich habe selber mit eigenen Augen das schon mehrmals und schon vor Anfang der 2000er Dinge erlebt am Himmel, wo das ist nicht zivile Luftfahrt, sondern da laufen Sachen ab. Aber ich habe es gleichzeitig auch nie so richtig verstanden, was da eigentlich passiert. Was soll das eigentlich für einen Sinn haben? Ich weiß, als das aufkam, da waren so die ersten Ideen, ja, und das war mir dann auch irgendwie, mit dem bin ich auch mitgeflossen, so die ersten Ideen waren, ja, das ist irgend so eine Abschirmung, die so das Licht, was vielleicht von außen kommt. Und damals war ich auch immer noch so ein bisschen im New-Age-Denken drin, ja, da kommt das Licht, was uns auf der Erde zu was Neuem bringt. Und tatsächlich ist der Grundgedanke nicht so sehr weg von dem, was ich jetzt auch sage, dass eben, weißt du, der Spirit kommt und wir auf der Erde, wir Menschen entfalten den halt. Und die Idee war halt, dass das sozusagen dieses Licht fernhält, wieder zurückreflektiert, sodass wir hier bildlich gesprochen im Dunkeln gehalten werden. Wo ich nie groß drauf eingestiegen bin, war, ja, dass es mit Chemtrails hier so zur Massenvernichtung dient, weil ich glaube, da gäbe es einfache Methoden. Und offensichtlich ist es auch nicht so. Wir sind 2019 und es ist nicht passiert. Aber was sich bei mir im Laufe der Jahre immer mehr festgesetzt hat, ist die Erkenntnis, dass ich gar nicht verstehe, was da eigentlich passiert mit diesen Aerosolen in der Luft. Und dass ich es nicht verstehe, weil das eben Teil einer Technologie ist, die auf einem völlig anderen physikalischen Weltbild basiert. Und deswegen können wir nicht genau erkennen, was jetzt genau der Zweck ist, diese Aerosole auszutragen, um die Atmosphäre ja, leitfähiger zu machen, Strom und so weiter. Aber jetzt versuchen wir mal in so einem Kopf, diese Dinge zusammenzubringen. Was wir beim Urzeitcode gelernt haben. Das heißt, es gibt ein E-Feld und das hat Auswirkungen auf den Organismus, der in diesem E-Feld sich bewegt. Da möchte ich natürlich schon die Frage aufwerfen, verändert nicht, wenn du die Leitfähigkeit der Atmosphäre veränderst, indem du da Aerosole ausbringst, die diese Leitfähigkeit erhöhen. Ich meine, verändert das nicht auch etwas, kreiert das nicht auch ein Spannungsfeld? Wird dann der Himmel nicht sozusagen zu einer, oder der Himmel ist schon eine natürliche Elektrode, wenn du willst, also so wie bei Gewittern, aber verstärkt man diesen Effekt da nicht? Verändert man den? Und ist das dann nicht dann wirklich Geoengineering im großen Stil? Ich meine, dieses Wort Geoengineering, also an der Erde, die Erde wird selbst ingeniert, da wird rumgebastelt. Wenn wir das im Hinterkopf haben, dass sowas wie statische Felder Einfluss nehmen auf die Entwicklung von Lebewesen. Wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen und uns sagen, okay, es werden vielleicht nicht nur elektrostatische Felder sein, sondern was macht Elektromagnetik, all das, was man jetzt unter Elektrosmog zusammenfassen kann, was macht das mit unseren Organismen? Wenn schon so ein statisches Feld Einfluss nimmt, glaubt ihr, das geht spurlos an uns vorüber? Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall wäre es wichtig, das mal genau zu erforschen, bevor man diese Welt zupflastert mit überall Sendeanlagen und dann eben noch Leitfähigkeiten verändern, Atmosphäre und so weiter. Aus meiner Sicht hat das damit zu tun. Ja, das ist Teil einer Technologie, die wir nur noch nicht ganz verstehen, weil man die eben im Verborgenen vielleicht schon lange erforscht und intensiv erforscht und man da ganz genau weiß oder zumindest zu wissen glaubt, was dort wirklich stattfindet. Ja. Denn auf einer anderen Ebene wiederum sind diese Global Engineer, auch letztens wie Zauberlehrlinge und haben letztens halt auch wiederum keine Ahnung, wie Leben wirklich funktioniert. So, es ist halt, es ist aus meiner Sicht halt ein grundsätzlich ein philosophisch falsches Weltbild, was die haben. Ja, da habe ich auch schon oft drüber geredet. Aber eben wissenschaftlich arbeiten sie an diesen Dingen. Das ist es. Und es wird also nicht nur dieser natürliche Fluss von Informationen wird geblockt. Und dieser natürliche Fluss ist, wofür wir stehen hier in dieser Sendung und in dem, was wir hier arbeiten, überhaupt Internet, dieses Ideen, Wissen verbreiten, weißt du, Welle, so, lass es fließen, so in alle Richtungen. Internet ist übrigens auch aus meiner Sicht so etwas, was es genau ausdrückt, diesen Zeitgeist, dieses Connected-Sein, dieses Verbundensein. Das ist auch das Internet, das ist ein Ausdruck davon, nichts anderes. Und dieses, die Leute, die das verhindern wollen, die tun das aus Motiven, ja, wo sie selber vielleicht, das ist jetzt eine gute Frage, ich meine, tun sie es aus wirklich destruktiven, bösen Motiven vielleicht. Aber ich glaube, es gibt auch einige dort drin, die engineieren diese Welt, weil sie kein Vertrauen darin haben. Dieser natürliche Fluss, von dem ich spreche, dass sich natürlich die Dinge entwickeln, wenn es einfach nur zulässt, fließen lassen, da habe ich volles Vertrauen drin. Wenn ich bin überzeugt davon, das ist meine Sicht, wenn Dinge natürlich fließen, dann entsteht Harmonie. Dann da können wir darauf vertrauen, brauchen uns keine Sorgen machen. Aber es ist, diese Leute haben sozusagen die Weltsicht, der Natur ist nicht zu trauen. Wir müssen das selber machen. Wir nicht einfach fließen lassen, sondern wir bauen selber Dämme und leiten das um, wie wir es wollen oder wie wir es glauben, dass es richtig ist. Also es ist aus meiner Sicht dort einfach ein grundsätzlicher Mangel an Vertrauen. Ja. Und wie das gekommen ist, dass man dieses Vertrauen in die Natur verloren haben, darüber haben wir letztens auch schon mal gesprochen, so in diese Richtung. Ja. Aber was man halt so sieht, dieses... Da entsteht eine große Alternative. Ich meine, Luke Bürgin hat das Buch ja genannt, Alternative zur Gentechnik. Was ich dort wirklich sehe, das ist ein völlig anderer Ansatz. Was wir bisher so als Gentechnik verstehen und Biotech und so weiter, das ist ja reduktionistisch. Was heißt das, diese blöden Fremdwörter mal, reduktionistisch, du reduzierst Dinge. Das ist die Idee, du kannst alles erklären auf dieser Welt, wenn du nur die Dinge in die kleinsten Bauteile aufteilst. Und dann die einzelnen Bauteile analysierst und dann verstehst du, wie die kausal ineinander greifen, dann kannst du das Ding wieder zusammenbauen. Sozusagen die Vorstellung, die Welt, dieses Universum wäre wie ein großes Lego oder sowas. Weißt du, dann kannst du die Dinge bauen. Und so wird Gentechnik gesehen. Da wird ein Stück rausgenommen und ein anderer Baustein rein. Ah, jetzt haben wir was Neues und so. Das ist ein reduktionistisches Weltbild, ein mechanisches Weltbild. Im Grunde genommen, das ist genau das Weltbild, was auch schon so Freimaurerei oder was im 19. Jahrhundert so gelehrt wurde. Und wenn du nur genug Rechenkapazität hast und nur schlau genug bist, dann kannst du das Werk des großen Baumeisters oder die Welt als Uhrwerk, das ist auch so eine Denkweise aus dem, das geht schon ins 18. und 17. Jahrhundert zurück. Dieses Universum als ein Uhrwerk, wo alles mechanisch ein Rädchen ins andere greift, das ist das Weltbild, was sie haben. Und wenn du nur schlau genug bist, dann verstehst du das und dann kannst du auch ein bisschen rumdoktern dran und mir mal was austauschen. So. Aber dieses Weltbild ist falsch. Das ist falsch. Sondern tatsächlich, der Gegenentwurf wäre dann so etwas wie ein ganzheitliches Weltbild. Dass eben nicht, dass nur Einzelteile sind, die einfach austauschbar sind, sondern dass es die Wechselwirkung innerhalb der Einzelteile sind. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist eine völlig andere Wahrnehmung von Leben, von Natur. Und hier mit dem Urzeitcode, mit diesen Technologien. Und wie gesagt, das ist ja nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang. Der Urzeitcode, der hat so eine Tür aufgestoßen. Und also ich selber, ich bin ein Kind der Zeit und ich spüre das. Ich bin kein Physiker, ich bin auch kein Biologe so. Aber ich spüre das, das ist die Richtung, wohin wir gehen sollten. Da ist eine Tür aufgemacht, wow, das sollten wir uns genauer anschauen. Und zwar wirklich, das braucht dann erstmal viel Arbeit, das wirklich zu entschlüsseln. Was weiß ich, mit welchen Feldstärken erreichst du welche Effekte? Was ist zu viel, was zu wenig? Das Ganze kann auch Fluch und Segen sein. Also wie gesagt, du kannst aus diesen Erkenntnissen ja auch Technologien entwickeln, die destruktiv sind, die manipuliert manipulativ sind oder sowas, ja. Aber du kannst genauso daraus halt, erkennt ihr das Potenzial, was da drin steckt. Gerade für ärmere Länder auf dieser Welt. Wir können Ernährungsprobleme lösen. Und zwar mit einfachen Lösungen, weil letztens diese Urzeitcode-Technologie, das ist, braucht eben nicht so ein Milliarden-Dollar-Lab, wo du dann da irgendwie die Gene austauscht und so, sondern es ist eine einfache Geschichte. Ich meine, das können Leute in Afrika auch machen, wenn man das erstmal genau herausgefunden hat. Der Haken ist natürlich, das ist erstmal viel Arbeit. Ja. Und man kann auch Dinge falsch machen. Das ist wiederum die Kehrseite dran. Vielleicht muss man auch darüber mal sprechen. Ist das überhaupt so eine ethische Frage? Ist es überhaupt richtig, sowas zu machen? Also selbst wenn wir wüssten, wie diese Wirkungen sind von E-Feldern, Elektromagnetik und so weiter auf Organismen, sollten wir sowas überhaupt erforschen? Und wenn ja, sollten wir uns das zunutze machen? Oder ist das nicht schon ein Eingriff in die Natur? Das sind natürlich gute Fragen. Die sollte man auch bedenken. Aus meiner Sicht ist es halt so, wir sind schon auf diese Welt gekommen, um auch mit dieser Welt zu arbeiten. Letztens schon, wenn du schon Pflanzen züchtest, auf herkömmliche Art, brauchen wir keine Gentechnik, wie schon die Bauern schon Jahrtausende machen, ist auch schon ein Eingriff letzten Endes. Ja? Und es ist auch nicht immer nur zum Nachteil der Pflanze. Jetzt mal so aus ganz anderer Sicht könnte man da zum Beispiel sagen, oder könnte man fragen, wer ist eigentlich wer sind eigentlich die großen Gewinner der Evolution auf der Erde? Also die meisten würden natürlich sagen, ja, der Mensch, ja, überall ist Lebensraum Mensch und so. Aber man könnte auch sagen, hey, weißt du, was wäre der große Gewinner bei der Evolution? Weizen? Reis? Diese Pflanzen, weil diese Pflanzen, die haben uns sozusagen als Gärtner engagiert. Wir sind dafür da und wir schützen die Ausbreitung von denen, fördern die Ausbreitung, wir schützen die vor Schädlingen und überall wächst Reis und Mais und Weizen und so. Da könnte man sagen, die sind die Gewinner der Evolution. Die haben es genial gemacht, sie geben uns Menschen halt ein bisschen Nährstoffe und deswegen kümmern wir uns um die. So. Und ich denke schon, dass wir das machen können. Weil selbst in der Natur gibt es es gibt selbst Ameisen, die Pilze kultivieren und so weiter. Also ich glaube da, als aus ethischer Sicht hätte ich da keine Bedenken. Wir können schon diese Welt mitgestalten. Das ist uns gegeben. Nur ist eben so dieser Ansatz, den der Urzeitcode bringt, ist ein ganzheitlicher. Dort greifst du eben nicht ein und operierst dort rum. Weil das ist das Faszinierende, bei diesem Urzeitcode, das Genom bleibt da dasselbe, es bleibt unverändert. Du greifst dort nicht ein und reißt irgendwas raus, schneidest was raus, sondern das bleibt da unverändert. Sondern das Genom sucht sich einfach nur aus das Genom ist wie so ein großer Speicher an Informationen. Und das Einzige, was sich verändert, ist, welche Informationen greift man raus? Das ist der Fachbegriff ist dafür Genexpression. Also welche Gene werden ausgedrückt und werden aktives Programm und welche bleiben einfach Junk-DNA, wie man das nennt. Kennt ihr den Begriff? Die meisten Gene, die der Mensch hat, die sind Junk. Sagt man so, aber ist es so? Also es war noch nie befriedigend, dass das Junk ist. Warum soll es dann da sein? Mit der Möglichkeit kannst du sozusagen gewisse Gene wieder aktivieren. Das ist ein Riesenunterschied, als wenn du anfängst, da rumzuschnippeln und hier nehme ich was raus und rein. Weil da kommst du dann in Teufelsküche und kommst bis hin zur Entwicklung von Chimären, Mischwesen. Und wir wissen gar nicht, was auch heute, jetzt schon, in manchen Labors für Dinge passieren. Ey, die sind wirklich gegen die Natur. Das ist im Prinzip gegen die Natur. Und es ist so, wenn du auf Dauer gegen die Natur arbeitest, das kann nicht gut gehen. Wenn du in den Wind spuckst, kommst du zurück. Ja? Während so dieses Verständnis von Wellen und welche Interferenzen es dort gibt und Wechselwirkungen, das ist sozusagen mit der Natur, mit den natürlichen Prinzipien. Und da glaube ich schon, dass wenn wir in Einklang von denen sind, können wir schon damit arbeiten. Aber gut, das müsste man dann auch nochmal irgendwie halt bereden, was jetzt da das Sinnvollste wäre. Aber wichtig wäre überhaupt mal sich diese Forschungen anschauen. Und ich weiß, da gibt es auch Nachteile. Es gibt auch jetzt Leute, die da outlaw-mäßig selber anfangen rumzubasteln. Und ohne Witz, ich weiß nicht mit welchem Erfolg, aber es gibt schon Leute, die gucken dann jetzt auch bei Insekten, können wir die vielleicht in so einem Spannungsfeld, was passiert mit Insekten? Und ey, auch da, ich bin da durchaus skeptisch so. Aber ganz grundsätzlich ist das die Richtung, in die wir gehen sollten. Diese Dinge sollten wir erforschen. Da sollten wir hingehen. Und das ist wesentlich einfacher. Es ist auch wesentlich billiger. Es ist das Gegenteil von dem, was hier Biotech ist und was sauteuer ist und was eben alles kommerziell patentierbar ist. Weil diese Dinge, das ist der Gegenentwurf. Es ist eine ganzheitliche Sicht auf die Welt und nicht, dass es alles mechanistisch Einzelteile sind, wie so, so ein großes Uhrwerk. Und dieses, die Einzelteile dann zu kontrollieren, das ist übrigens das, was ich auch immer gerne den faustischen Tritt nenne. So wie bei Goethes Faust, dieses Kontrollieren wollen. Der Mensch will die Natur kontrollieren. Das ist auch eine Hybris, eine Überheblichkeit. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Das wusste Goethe schon, das sage ich euch auch. Das kann nicht gut gehen. Das wissen wir intuitiv. Hey, boah, das ist die falsche Richtung. Das ist die richtige Richtung. Daran forschen, wie Dinge in Verbindung stehen. Da muss man wesentlich sensibler sein, vorsichtig sein. Und nicht gleich, ja klar, da machen wir jetzt mal im großen Stil, verändern wir mal so ein paar Parameter auf der Erde und gucken mal, was rauskommt. Das sollten wir nicht machen. Aber auf der anderen Seite, dieser Urzeitcode, das bietet halt so viele Heilchancen auch, oder? Es könnte für uns, wenn man sich mit dem Kram beschäftigt, Geoengineering und so, da kann man sehr schnell dann depressiv direkt werden, sagen, hey, wow, das sieht aber alles nicht gut aus. Das Ding ist sowas wie Urzeitcode, das ist einer von den Jokern, die wir jetzt auch bekommen als Menschen, um im Sinne der Heilung vielleicht grobe Fehlentwicklungen auch wieder korrigieren zu können, auch wieder einen Schritt zurück machen zu können. Das, was bisher als unwiederbringlich verschüttet galt, können wir vielleicht wieder anzapfen. Und also auch im Zuge der Heilung sehe ich dort, das ist ein großes Hilfsmittel, was uns dort wirklich weiterbringen kann. Ich meine, was der Urzeitcode, welches Potenzial darin steckt, das können wir uns kaum ausmalen. Was das für die Menschen auf dieser Welt bedeuten würde, wenn wir es damit schaffen, Pflanzen in eine Richtung, ja, es ist dann schon eine Richtung zu lenken. Ja? Der Mensch greift ein, aber in eine, die halt hilft, sich an die Bedingungen der Länder anzupassen, könnte die Ernährungsprobleme lösen. Also das halt Pflanzen hast, die gegen gewisse Schädlinge resistent sind. Dass du Pflanzen hast, die sich den landwirtschaftlichen Bedingungen, trockenen Gebieten anpassen und so weiter. Weil das ist ja diese Intelligenz, die in der Natur drinsteckt. Wir haben überall nur perfekt angepasste Wesen. Und wenn wir jetzt irgendwo was Neues anpflanzen wollen, wir können halt nicht einfach unseren Weizen dort in einem Trockengebiet anpflanzen. Das geht halt nicht. Aber vielleicht können wir den Weizen so wieder modifizieren, dass er dort dann auch zurechtkommt. Und was das für Möglichkeiten bietet, die sind riesig. Ja? Aber es zieht natürlich die ganze Energie weg von dem, was man Gentechnologie nennt und diese ganze kommerzialisierte Biologie, wo das Leben selbst kommerzialisiert wird. Das, für die bringt es nichts. Ja, es ist wirklich Urzeitcode. Man könnte meinen, es ist zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich habe ich auch hier für diese Sendung, schaue ich halt auch mal, okay, ist es auch angreifbar? Weißt du, ist es vielleicht, gibt es irgendwo Schwächen in dieser Entdeckung? Ja? Weil es gibt da einige, die machen sich darüber lustig. Also es ist auch natürlich seit den 80ern schon, gibt es auch Wissenschaftler, die sagen, das ist alles Bullshit. Aber es sind jedes Mal Leute, die sich nicht damit beschäftigen. Es gibt aber einige Fürsprecher, wirklich Nobelpreisträger, bekannte Leute, nicht nur aus der Wissenschaft, sondern wirklich eine ganze Reihe, bis hin zu Kurt Felix, der jetzt keine Wissenschaftskoryphäe ist. Aber es gibt eine ganze Reihe Leute, wer sich damit beschäftigt hat, sagt, wow, da steckt Potenzial drin. Und dann gibt es halt Leute, die da in ihrem anderen wissenschaftlichen Weltbild sind und dann, was ist denn das für ein Unfug? Ja? Aber gut, aber ich habe halt schon geguckt, okay, schauen wir mal, ist es wirklich Unfug? Und dann eins habe ich gefunden, eine Arbeit habe ich gefunden, auf die wird verwiesen, wo, das habe ich mir aufgeschrieben hier, da gab es mal einen Schüler von einer Kantonschule in der Schweiz und der hat im Rahmen seiner Matura-Arbeit, Matura ist das Schweizer Abitur sozusagen, und der hat bei Jugend forscht, hat er versucht, diese Experimente von Ebner und Schürch nachzumachen mit Weizenkeimlingen und hat dann festgestellt, ja, das stimmt ja gar nicht, was die gesagt haben. Und da hat der Schüler dann den Wettbewerb gewonnen und zum Dank dafür, als Belohnung, weil er den Wettbewerb gewonnen hat, hat er dann ein einwöchiges Praktikum bekommen bei Syngenta. Bei Syngenta! Und jetzt, ich meine, Syngenta, wiederum so ein schönes Kunstwort. Syngenta. Wow, klingt das nicht schön? Synthese, Gen und so. Wow, das klingt alles so toll. Syngenta. Als Logo haben sie auch so ein kleines grünes Blatt und weißt du, es sieht fast so biologisch grün aus, wie, was weiß ich, wenn du einen Joghurt im Supermarkt kaufst. So wird es dargestellt. Syngenta ist gesund. Aber Syngenta, Leute, das ist auch wiederum nur ein Ableger Von Novartis, von demselben Novartis-Konzern. Und zwar der Ableger, da geht es auch nur so um Biotech und so. Das ist Syngenta. Oder ich meine, die haben mir gesagt, das ist gut gemacht. Da darfst du bei uns eine Woche Praktikum machen. Ja. Beschäftigen wir euch bloß nicht mit diesem Kram von Ebner und Schürch. Also das, nein, lieber hier schön harte Gentechnik machen, so für ein besseres Leben. Ja, aber das ist eben, sind die Fragen, die es hier geht. Und aus meiner Sicht ist klar, wirklich, das ist, wohin wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit richten sollten. Stattdessen sind wir jetzt im Moment gerade gefangen in dieser Patentwelt, wo selbst das Leben kommerzialisiert wird, wo das Leben zum Markt wird, wo Leben zu Patenten wird und so weiter. Und das geht halt in die falsche Richtung. Aber, und das ist, warum dieses Thema auch so schön ist, es ist nicht hoffnungslos, sondern diese Dinge, das ist wahr. Und da werden noch mehr kommen. Glaubt mir, Leute, das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur ein Tür, durch die man geht. Und bei 9-11 habe ich das auch schon gesagt, Leute, ey, guckt doch mal in diese Richtung. Und das machen Leute, das ist auch das Erfreuliche. Leute tun das und forschen in diese Richtung weiter. Natürlich noch wenig, weil wir eben keine Unterstützung bekommen von Universitäten und so. Also es gibt schon ein paar, muss man sagen, es gibt schon ein paar. Hier der Luke Bürgin führt auch ein paar Beispiele auf, aber es ist wenig. Aber die Möglichkeit besteht halt. Hier ist enormes Potenzial, auch zur Heilung, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die durch diese Überzuchtprogramme in die falsche Richtung gegangen sind. Hier, das ist eine von den großen Jokern, die im Spiel sind und die uns Hoffnung machen. Und in diese Richtung geht's, da bin ich überzeugt davon. Und deswegen ist es so ein Thema, was uns echt auch Hoffnung machen kann, ne? Wichtig ist nur, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, weil, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, an anderer Stelle wird an diesen Dingen ganz genau geforscht. Nur leider nicht in unserem Sinne. Nur leider nicht eben in ein Vertrauen in den Menschen, in ein Vertrauen in die Natur, dass man es einfach fließen lässt, sondern eher, das sind Menschen, die in diesem faustischen Trip sind, die sich wegbrechen, die im Geheimen weiterarbeiten, für die wir nur Minions sind, also niederwertige Menschen, die nicht in dieser faustischen Erleuchtung sind. Das ist diese Überheblichkeit, sich über die Natur setzen. Die Natur ist nicht gut genug, wir machen das selber und doktern dort rum. Das sind die beiden, so eine Polarität, die sich hier gerade darstellt. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist es ein Thema, was ganz viel Hoffnung macht. Ja. Jo, ich hoffe, bei euch ist es genauso. Würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen Inspiration draus ziehen könnt. Wenn das dann auch wieder bei manchen von euch, das ist ja das, weil ich bin kein Biologe. Meine Fähigkeit oder ist, dass ich solche Zusammenhänge sehe. Weil ich habe halt irgendwie auch seinen Lebensstil gewählt, dass ich halt mich aus manchen Details rausnehmen, sondern Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und ich sehe nur diese Zusammenhänge. Es gibt dann jede Menge wirklich großartige Leute, die dann aus diesen Zusammenhängen, bei denen da innen drin was passiert, aha, und die da auf einmal echt abchecken, so was man da alles machen kann, wirklich rein praktisch und so weiter. Das ist, wir stehen am Anfang von enorm vielen Forschungen. Also das ist nur die Tür. Hier, dort bitte, schaut mal hier rein. So. Und wenn ich weiß, dass dann die richtigen Leute sich das anschauen, wow, ich meine, da habe ich dann volles Vertrauen daraus, dass wir da etwas bekommen für uns Menschen, eine Möglichkeit zur Heilung oder unsere Probleme zu lösen. Und das ist das Spannende an diesem Thema, so ähnlich wie es auch bei 9-11 war. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Verbreitet das Video, würde mich freuen. Bleibt uns weiter gewogen hier bei Nuviso. Unterstützt meine Arbeit. Ich brauche eure Unterstützung. Wir brauchen eure Unterstützung. Und am besten könnt ihr das auch tun mit einem Premium-Abo. Das hilft uns und ihr bekommt halt alle Informationen. Alles, was hier in Leipzig bei Nuviso produziert wird, bekommt ihr halt schneller, direkter. Aber so oder so, bei uns wird es bleiben. Wissen bei uns wird frei fließen. Wir lassen kein Wissen hinter irgendeiner Paywall verschwinden oder sowas. Kann sein, dass es halt ein bisschen dauert, bis es dann für alle freigeschaltet wird bei YouTube. Aber das ist die Idee. Wissen frei fließen lassen. So. In diesem Sinne danke ich euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und schöne Zeit. Tschüss.